Liebe Fugis, es ist Samstag, der 2. Mai und wir sind wieder mit vier frischen Themen für euch da. Marc, mein Lieber, was hast du uns mitgebracht?
Markus, liebe Fugis, ich habe euch ein aktuelles Thema mitgebracht, nämlich wir müssen über die Millionen Menschen sprechen, die für die KI arbeiten. Und ich habe einen großen, es ist eigentlich ein Internettrend, aber gehört in die Kategorie Bücher und Literatur, denn es heißt mehr Intellekt und viel weniger Internet. Wir gehen in die Ära der Bookfluencer. Markus, was hast du, was habt ihr dabei?
Staying alive, Stars singen mit Legenden, die neue KI-Musikshow auf Pro und 7. Und dann bespreche ich mit Sarah Lee Cronins Horrorfilm The Mummy.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Ich möchte in dieses erste Thema reinstarten mit dem Einleser von Christoph Kochs Text aus der Brand 1, die unsichtbare Belegschaft. Das ist auch das, was ihr in den Shownotes findet. Das ist ein sehr guter Text als Einstieg in dieses Thema. Er schreibt, die KI, die angeblich unsere Jobs übernimmt, braucht Millionen von Menschen, die für sie arbeiten. Und die meisten davon wissen es nicht einmal.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Ja, Markus, liebe Fugis, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Du hast ja nachher in deiner Staying Alive-Meldung Leute, die ganz anders hart für die KI arbeiten. Aber das ist ein globaler Trend. Und da schauen wir mal ganz kurz drauf. Das Ganze beginnt mit, das finde ich sehr, sehr schön, mit diesem Tech-Satire-Hit Rent Human AI. Das ist eine Webseite, wo angeblich KI-Agenten Menschen buchen wollen für physische Aufgaben, die sie dann natürlich nicht benutzen können. Also so KI-Roboter brauchen deinen Körper. Und der Autor des Artikels meldet dann, dass er hat sich da angemeldet, das hat aber nicht funktioniert, er wurde nie gebucht und deckt dann irgendwie auf, dass der Großteil dieser 500.000 Profile, die es da gibt, meistens Fakes sind oder teilweise auch Dubletten. Ich finde, das ist ein trotzdem schöner satirischer Stunt, diese Seite, weil die natürlich diesen wahren Kern, eine Grundidee offenbart, dass KI arbeitet heute schon überall gefühlt, aber im Hintergrund, das sind Millionen von Menschen, die das ermöglichen. Und das ist dieses Thema, über das ich mit dir, mit euch, Fugis, auch sprechen will. Weil es gibt da verschiedene Perspektiven auf diese sogenannte unsichtbare Belegschaft, die für KI arbeitet. Das eine ist natürlich, dass wir, und das fand ich sehr interessant, ich weiß nicht, ob und wenn, wie du zum Beispiel mit Chatbots wie ChatGPT arbeitest, denn alles, was du dort eingibst, wird als Trainingsdaten genutzt, auch wenn man dem, vor allen Dingen, wenn man dem nicht aktiv widerspricht. Und ganz wichtig ist, du gibst dieses Einverständnis, dass alles, was du schreibst, analysiert wird, zum Beispiel, indem du diese kleinen Reaktionen sendest. Also Daumen hoch oder Daumen runter für die generierte Antwort ist implizit ein Okay, dass diese Konversation freigegeben wird, um ausgewertet, ausgelesen und analysiert zu werden. Also auch hier für mich als Designer zum Thema User Interface, User Experience, absolute Katastrophe, irgendwelche versteckten Einverständniserklärungen, die du mit einem kleinen Klick gibst. Das ist das Erste, also so wie wir früher vielleicht noch Ampeln auf neuen Fotokacheln markiert haben, so ist es jetzt so, dass wir auch große KI-Modelle in Chats mit unseren Eingaben und Antworten und Bewertungen deren Antworten füttern. Dann gibt es natürlich auch das Thema Privatsphäre und Outsourcing. Es gibt, du kennst sie vielleicht auch immer mehr, diese KI-Brillen, die gibt es von Meta, die gibt es auch von Herstellern wie Ray-Ban. Und da kannst du mit sehr einfachen Befehlen Aufnahmen starten oder Bilder machen oder so. Da gab es leider wahnsinnig viele Skandale jetzt auch von heimlich gefilmten Frauen und Umkleiden und so weiter. Große Datenschutz- und Privacy-Skandale. Aber das ist selbst im System so, denn einfach mit diesem Befehl, zum Beispiel Hey Meta oder so, wird eben Bild- und Tonmaterial an Meta-Server gesichtet und dort gibt es dann Annotatorinnen, da erkläre ich gleich, was das ist, die das Material sichten und kategorisieren müssen. Da hat Anfang März eine schwedische Zeitung zum Beispiel darüber berichtet, da gibt es alles Mögliche, was auftaucht, von Kreditkartennummern über Schlaf-Badezimmer-Szenen bis hin zu pornografischen Aufnahmen, die natürlich mit diesen Brillen dann teilweise unwissentlich oder geheim gefilmt werden. Und das ist eine ganz düstere Seite, nicht nur ein Blick ins Privatleben, sondern wirklich so Privatsphäre, die zu so einem Rohstoff wird und wo natürlich ganz, ganz viel Druck plötzlich auf diesen Prozess liegt. Ich habe extra diesen Begriff für euch nochmal rausgesucht. Annotatorinnen oder Clickworker, das sind Menschen, die Daten labeln, sortieren, bewerten und dann mit eigentlich dieser KI zuarbeiten, diese Muster zu erkennen. Ne? Also die ist überhaupt nicht so schlau, wie sie tut, sondern du hast da irgendwelche armen Leute, die das wirklich machen müssen. Und das dritte, vielleicht drastischste Beispiel, haben wir bestimmt schon mal alle von gehört. Es gibt so Reinforced Learning from Human Feedback, RLHF genannt. Das sind so Sachen, wo Menschen vergleichen und bewerten, wo Antworten besser sind. Das ist sozusagen Clickwork, nochmal die Stufe draufgesetzt. Und das führt teilweise zu extremen Sachen, also ganz schlimmen Menschen, unwürdigen Arbeitsbedingungen mit großer, großer mentaler Belastung. Da gibt es zum Beispiel Time-Recherchen und Enthüllungen, wo zum Beispiel in Kenia Arbeitende für OpenAI extreme Inhalte labeln mussten. Und zu diesen extremen Inhalten gehört sowas wie selbstverletzendes Verhalten, Folter, Missbrauch, auch von Minderjährigen. All das muss gesichtet und gelabelt werden, um der KI beizubringen, dass das vermieden werden wird. Die Bezahlung für Menschen, die sich den ganzen Tag dieses Footage angucken müssen, liegt dann unter $2 die Stunde. Und das ist natürlich verheerend. Also was für eine Ökonomie da freigeschaltet wird, irgendwie was da für ein Arbeits- und Machtverhältnis dahinter liegt, von echten Menschen, die dann solche Sachen labeln müssen, ist natürlich verheerend. Und das Letzte, wo vielleicht auch du betroffen sein könntest. Es gibt natürlich auch sogenannte akademische Klickarbeit, wo man wirklich hochqualifizierte Leute, Expertinnen als Trainer dieser KI braucht, wo es eben nicht um schnelle, einfache, selbsterklärende visuelle Referenzen geht, sondern ja, Kontext von Fachleuten gegeben werden muss. Professorinnen, Journalistinnen, Ärzte, Anwälte und so weiter. Es gibt da teilweise verschiedenste Trends. Ich gehe jetzt nicht zu weit drauf ein, das würde zu weit gehen, aber es ist ein riesiger Markt. Auch hier ist die, ich sag mal, die Bezahlung für das, was man da tut und was man da eigentlich der KI beibringt, natürlich bescheiden. Auf jeden Fall ist diese große Trainingsindustrie irgendwie ein Billionen-Zulieferer. Business. Das heißt, diese ganze Bezahlung von kleinsten Interaktionen bis eben zu diesen Experten, das ist eigentlich das, was uns heute die scheinbar smoothe, einfache, komplett schlaue KI-Welt ermöglicht. Und ich finde, diese Frage, wie viel menschliche Arbeit steckt in KI und vor allen Dingen zu welchen Bedingungen, ist das, worüber man in Zukunft viel, viel mehr sprechen muss, kritisch hingucken muss. Es gibt da vor allen Dingen so eine Art, es gibt auch so eine Ästhetik der Lüge. Es fühlt sich alles automatisiert an, super smooth. Ich klicke hier kurz was rein, krieg alle Antworten. Dabei steckt halt diese globale Arbeitskette dahinter, die unter psychisch brutalen Zuständen, schlechter Bezahlungsleistung steckt und der ganze, finde ich, aus der kreativ- oder schöpferischen Perspektive nochmal, dieser Sinn von Autorenschaft wird dann natürlich auch komplett verschoben. Also die KI wird so als so ein autonomes Subjekt da wahrgenommen, auch erzählt über die Plattform und dahinter ist eigentlich ein ganz, fast eine Art neues Klassensystem, wo irgendwelche Leute die Zukunft verkaufen und die anderen die Last tragen können. Das heißt, ich glaube, KI ist vielleicht eine Revolution der Arbeit, aber vor allen Dingen eine Reorganisation, die ganz, ganz viel Arbeit ins Unsichtbare drückt, nach oben, nach unten, zu Hochpreis-Input, mit knapper Expertise und ja, ganz, ganz wenige davon profitieren. Darüber müssen wir sprechen. Markus, mich interessiert von dir die Einschätzung, wie siehst du das denn? Siehst du hier so ein KI-Ökosystem, was ja jetzt entsteht, eher als eine neue Iteration von so einem Plattformkapitalismus, also eine Art Lieferkettenausbeutung? Erster Teil der Frage und das zweite, was wäre denn für dich so ein ja, medienethischer Mindeststandard? Also fändest du eine Art von Kennzeichnungspflicht sinnvoll, Auditpflicht, Human Cost oder sowas? Oder einfach ein Opt-out für diese Art von Services?
Schöne neue Arbeitswelt. Ja, das ist erstmal wieder unfassbare Naivität, dass irgendjemand glaubt, wenn er umsonst im Netz ist oder vermeintlich umsonst ist, dass es nichts kostet. Das ist ja schon auch ein älterer Hut, dass wir mit unseren Daten bezahlen und so. Aber das ist uns schon, sollte uns schon seit vielen, vielen Jahren bewusst sein. Und dann ist es so, ja, mein Gott, mir ist wichtiger, was ich bekomme oder um mein Zeug da rauszuholen. Und dann ist mir doch vollkommen egal, was mit meinen Daten gemacht wird. Und dann gibt es aber immer wieder Aufschrei über Datenmissbrauch. Leute Leute, wenn ihr keinen Datenmissbrauch wollt, dann geht nicht ins Internet, weil das wird sich bei allem Schrei nach Ethik, nach Regulierung und so weiter, die ja wichtig ist, die auch notwendig ist, aber das wird sich erstmal in den nächsten Jahren noch nicht ändern, weil das sind einfach so starke neoliberale Systeme, die eben eine neue Form digitaler Ungleichheit erzeugt haben und weiter erzeugen. Es sind die allerwenigsten, die irgendwas an Digitalisierung verdienen und die allermeisten, die noch nicht mal Mindestlohn bekommen dafür, wie gerade von dir beschrieben, sondern einfach in Arbeit ausgebeutet werden. Und dann sind die $2.50 oder was sie da bekommen, ist so ein Feigenblatt. Irgendwas geben wir euch. Wir können euch auch eine Suppe am Tag geben und ein Stück Brot dazu. Macht auch $2.50. Also das ist die Etablierung einer neuen sozialen Ungerechtigkeit, einer neuen Klassengesellschaft, die nur noch zwei Klassen hat. Das sind die Betreiber der Firmen, das sind diese Superunternehmer, ja, immer wieder taucht Elon Musk natürlich auf, Zuckerberg und so weiter, das sind die, die gewinnen, Jeff Bezos und andere, und dann gibt's 99%, die verlieren, weil sie erstmal ihre Daten abgeben, alles präsentieren, alles zeigen, nichts dafür bekommen beziehungsweise ausgebeutet werden, außer so einem Maya-Schaum aus irgendwelchen Kontakten, Sex-Dates, Informationen, die man da rausholt. ChatGPT ist auch bekannt, ich stimme es jederzeit einer Veröffentlichung zu, das ist ja nicht nur, dass es für die Trainingsdaten genutzt wird, sondern es ist eine Veröffentlichung, die dann auch wieder ausgespeit wird als Wissen, wenn jemand was Ähnliches promptet wie du. Und das wird noch sehr lustig werden, dass zum Beispiel im akademischen Bereich immer vergleichbare Texte auch entstehen werden, wenn man sehr stark seine Abschlussarbeiten mit ChatGPT und so weiter macht. Es gibt ja mittlerweile diese Erklärungen, die Studierende ausfüllen müssen, wie sie mit generativer KI gearbeitet haben. Aber auch das kannst du nicht überprüfen, so wie mit Plagiatsoftware. Du merkst es halt noch an Formulierungen, du merkst es an Unterbrechungen von Sprachstilen und so weiter. Aber du hast sozusagen, das ist da, das ist klar, das ist im Bewusstsein. Und das, den Effekt, wir nehmen ich am Tag der Arbeit auf, am 1. Mai, ist das eben neue Ausbeutungssysteme. Und das Zweite ist, ach Gottchen, die Leute wissen, dass es so ist. Diese, jetzt musst du noch was zeigen hier, was mit dir passiert und so weiter. Was bringt das denn, wenn dir angezeigt wird? Wenn du jetzt hier weitermachst, dann werden deine Daten benutzt und so weiter. Wem soll das denn was bringen? Weil die Leute machen trotzdem weiter. Ob du so einen Hinweis machst oder nicht, das ist dann so eine Entscheidung der Menschen selbst, weil das ist irgendwie, das, was wir bekommen, ist vielleicht für uns wichtiger als das, was wir dafür tun müssen, bezahlen, was das für uns bedeutet. Und natürlich ist Technologie, jetzt habe ich so eine Brille auf, jetzt bin ich so Spion, ist voll geil jetzt. Und aber dann wird's natürlich missbraucht. Und natürlich ein Missbrauch ist immer auf einer Ebene von Sexualität und so, oder von Shaming von Leuten oder Ausspionieren und so weiter. Der Mensch ist eben erstmal schlecht und nicht gut. Und die Vernunftbegabung des Menschen führt genauso vielleicht zur Ethik wie zur Ausbeutung. Also von daher ist das eine Büchse der Pandora, die geöffnet worden ist, die nicht mehr zu schließen ist und die eine weitere Umgestaltung der Gesellschaft zur Gesellschaft führt. Es hilft nur noch der Big Bang.
Ja, Markus, ich bin voll bei dir. Ich bin vor allen Dingen gespannt, ob es einen TV Big Bang gibt. Ich habe es gerade schon angedeutet, du hast die in Deutschland für die KI härtesten Arbeiter, glaube ich, gerade im Fernsehen gesehen. Ich bin sehr gespannt, was du mir von dieser Sendung erzählst.
Also liebe Fugis, ich berichte euch über Staying Alive, Stars Singen mit Legenden, die neue Musikshow auf Pro und 7. Und Marc hat mir das eingebrockt, der hat mir einen Link geschickt. Markus, du musst darüber berichten, ich will das nicht machen, das ist mir zu schmutzig. When you're sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end, and all that you've held sacred falls down and doth not mend. Just remember that death is not the end. So sang Bob Dylan 1988. Das dachten sich auch die Totengräber und Leichenfledderer der Produktionsfirma Endemol und von Pro7. Sie exhumierten Musiklegenden wie Elvis und Amy Winehouse für ihre neue KI-Zombie-Show Staying Alive, Stars singen mit Legenden, in der sie als KI-Avatare auftreten.
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
Live fast, die young, das war gestern. Die and live forever, das ist das Motto unserer Zeit. Was wäre die Welt nur ohne die grenzenlosen Möglichkeiten der KI, liebe Fugis? Elvis, der Wiedergänger. Mensch, hat der sich großartig gehalten. Wie macht der das nur? Toll ist das. Richtig toll. Gänsehautfeeling inklusive. Wenn wir schon bei der Gegenwart der Vergangenheit sind, war das nicht irre, liebe Fugis? Am 2. November 2023 schenkte uns die KI die Wiedervereinigung der Beatles und wir alle lagen uns in den Armen und sangen Now and now and then, if we must start again, well we'll know for sure that I will love you. Der vermutlich letzte gemeinsame Beatles-Song wurde durch die KI geboren. Ein warmer, wärmender Wonne-Pop-Proppen. Gepriesen sei die KI. Lasst uns ein neues Hohelied der KI-Liebe anstimmen, liebe Fugis. Now and Then lief seitdem im Dauerschleif in unserem Leben. Die Gebote der KI sind bekanntlich Modifikation und Wiederholung. Das Leben einfach nur auf Repeat stellen. Wir lehnten uns zurück und versanken in die Bilder des türkischen Fotografen Alpar Yeşiltaş. Er stellte KI-generierte Fotos, die verstorbene Stars wie Amy Winehouse, Freddie Mercury, John Lennon, Michael Jackson und Elvis zeigten, als wären sie noch heute am Leben. As if nothing happened, lautet der passende Titel seiner fotorealistischen Arbeiten aus dem Jahr 2022. Aus Verlust und Trauerarbeit wird melancholisch schöne und nostalgische Gegenwart. Und dann kam ProSieben und lässt verstorbene Stars per KI wieder auferstehen und mit deutschen MusikerInnen live performen. Es kommt zu einem Duett und Duell der Generationen. Die erste Ausgabe wurde am Samstag, dem 25. April ausgestrahlt. In der Join Mediathek ist auch schon die zweite Folge von heute Abend, also wenn wir senden, ist es der 2. Mai, enthalten. Ich beziehe mich auf beide Folgen, die ich für euch, ich muss es zugeben, in Teilen nur sehen konnte. Die Show wurde nicht live produziert, sondern bereits im Oktober 2025 live vor Publikum in den MMC-Studios in Köln aufgezeichnet. Moderiert von Tore Schüllermann, 41 Jahre alt, stehen auf der ProSieben-Bühne hingegen die No Angels. Die sind Mitte 40 bis 50, Sascha 54, Samu Haber 50 und Alvaro Soler 35. Also auch schon bis Alvaro Soler ältere Semester. Im Vorfeld erinnern sich die MusikerInnen an die persönlichen Geschichten, natürlich, die sie mit den Ikonen Elvis, Whitney Houston, Freddie Mercury und Amy Winehouse verbinden. Wenn ihr euch noch erinnert, das sind die gleichen Personen, die wir auch bei dem Fotografen gefunden haben. Also gibt es anscheinend ein sehr starkes Interesse an dem Wiederaufleben. Und ich glaube auch, dass die Fotografien von Alper Vorbild waren, auch für die Auswahl dieser Stars. Zitat: Whitney war unsere Königin. Heute wird ein Traum für jede von uns wahr, sagte etwa Lucy von den No Angels vor dem Duett. Natürlich, jeder Traum wird wahr, den Stars sich wünschen bei ProSieben. Wie die digitalen Avatare der Legenden technisch umgesetzt werden, bleibt das bestgehüteste Geheimnis der Produktion. Schüllermann selbst sagt im Vorfeld, ich zitiere ihn, fragen Sie nicht, wie es funktioniert. Zitat Ende. Die No Angels stehen dem KI-Abbild von Whitney Houston gegenüber und singen gemeinsam I Will Always Love You, ihren wohl bekanntesten Hit aus dem Jahr 1992. Im Studio gibt es tosenden Applaus, Standing Ovations. Woo, woo, woo. Whitney, Whitney, Whitney! Ich hatte beim Zuschauen das Gefühl, dass das Publikum nur diese Rolle erfüllen musste, als Bedingung bei der KI Meets Reality Show dabei sein zu können. Sei ekstatisch und praktiziere ununterbrochen Studio Workout. Auf und nieder, immer wieder. Was für die Kondition eben. Es folgte der nächste Moment, der nächste große, der nächste bedeutende, der nächste Fernsehmoment für die Ewigkeit. Samu Haber tritt gemeinsam mit einem digitalen Elvis Presley auf die Bühne. Der Song A Little Less Conversation. Laut Haber natürlich sein persönlicher Lieblingssong des 1977 verstorbenen King of Rock'n'Roll. So viel Lüge geht doch immer. Auch dieser Auftritt wird vom Studiopublikum frenetisch gefeiert. Samu, 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 Samu vor, noch ein Song. Liebe Fugis, Visier hoch, Hand aufs Herz. Wer von euch hat sich nicht genau danach gesehnt? Und dann auch noch dieses TV-Moment. Boah, Fugis, ich hatte so Gänsehaut. Ich war so aufgeregt. Ich dachte, danke, danke, danke. Die No Angels und Elvis performen auf einer Bühne zusammen. Mehr ist bekanntlich mehr. Die Pop-Profis von Endemol Shine und ProSieben haben dem KI-Elvis, ich bin mir sicher, der echte tote Elvis hätte sich das genauso gewünscht. eines der größten Geschenke posthum gemacht. Er durfte mit den No Angels deren Überhit Daylight in Your Eyes performen. Ey, Elvis, ey, sag danke, ey. Ich habe so Seance gemacht und Elvis sagte, ey, danke. Es folgte das Duett von So Lonely Sascha, den kennt ihr bestimmt, mit Amy Winehouse. Und sie sangen natürlich zusammen seinen Song. I feel lonely. So, 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 so lonely. Die Allzeitwaffe der deutschen Fernsehmusikunterhaltung, Sunrise Avenue-Sänger Samu Haber, verhilft dann auch noch Freddie Mercury zu neuem Leben mit dem Song, also mit ihrem Song Fairy Tale Gone Bad. Alvaro Soler, der spanisch-deutsche Pop-Sänger, ist zudem Synchronsprecher. Er performt in der Sendung seinen Song Sophia zusammen mit Gesangspartnerin Whitney Houston und mit Elvis Can't Help Falling in Love. Das war der Song, der er seiner frisch Angetrauten zur Hochzeit gesungen hatte. Diese Zufälle, diese Verbindung, das kann nur Fernsehen. Das ist groß, das verbindet uns alle. Ich erspare euch weitere Downlight-Highlights. Schaut selbst, auf eigene Gefahr. Eine Empfehlung von mir gibt es definitiv nicht. Mit ihren Performances müssen die Stars das Publikum überzeugen, dass am Ende der Show entscheidet, welcher Auftritt den stärksten Eindruck hinterlassen hat. Ich verrate nichts, beziehungsweise weiß auch gar nicht, wie es ausgegangen ist, denn so viel Fugengold-Masochismus habe ich nicht besessen, dass ich bis zu Ende geschaut habe. Abgesehen von meiner, wie auch immer, miescremigen Wahrnehmung, wow, Fugis, TV-Superlative. Eines ist klar, das deutsche Fernsehen lebt, ebenso wie die deutsche Fernsehunterhaltung. Oder doch nicht? Von den Bildschirmen und dem Netz sieht die Stimmung jedoch ganz anders aus. Ich zitiere Johanna Schmidt und die schreibt am 23. April in der Taz dazu, Zitat, alles für die Quote. Die hat der TV-Konzern ProSieben Sat.1 tatsächlich bitter nötig. Im vergangenen Jahr, also 25, wurde bekannt, dass gespart werden musste und man entließ über 400 Vollzeitmitarbeitende. Staying Alive ist also nicht nur Sendungstitel, sondern wohl auch das Motto der nächsten Jahre für ProSieben. Ob das mit diesem, wie Fabian Tobias es nennt, Entertainment-Erlebnis funktioniert, bleibt abzuwarten. Staying im unteren Quotenbereich, hoffe ich. Zitat Ende. Im Studio gab es frenetischen Jubel, im Netz eben hagelte es Kritik. Mit Blick auf die Einschaltquoten ist die Sendung total gefloppt. Nur 690.000 Zuschauerinnen wurden erreicht. In der werberelevanten Zielgruppe, also der 14- bis 49-Jährigen, sah es mit nur 190.000 erreichten Personen sehr mau aus, waren magere 6,2% Marktanteil. Viele UserInnen auf Plattformen wie X bezeichnen das Format als geschmacklos. Es wurde kritisiert, dass man verstorbene Ikonen wie Whitney Houston und Elvis Presley für eine Unterhaltungsshow wieder auferstehen lässt. Für viele eine Respektlosigkeit. Zum Teil ist sogar von zynischem Moralspagat und einer Karaoke-Show der schlechtesten Art die Rede. Dieses Thema spielt auch in anderen Bereichen der Unterhaltungsindustrie eine große Rolle. Der 1994 verstorbene Schauspieler Peter Cushing wurde 2016 in Rouge One, A Star Wars Story, mittels aufwendiger CGI-Technik als Großmoff Tarkin digital wiederbelebt. Diese Darstellung löste ethische Debatten aus und führte auch 2024 noch zu Rechtsstreitigkeiten um die Nutzung seines Abbildes. Cushing wurde nicht nur durch Archivmaterial, sondern durch Digital Necromancy und das Gesicht des Schauspielers Guy Henry digital als Tarkin neu geschaffen. Im September 24 wurde bekannt, dass Disney bzw. Lucasfilm wegen der CGI-Wiederbelebung in Rouge One verklagt wird, da eine britische Produktionsfirma behauptete, die Nutzung des Abbildes sei ohne Zustimmung erfolgt. Die Nutzung von verstorbenen Schauspielern durch KI und CGI bleibt ein kontroverses Thema in Hollywood. Und die Nutzung von verstorbenen Musikerinnen in der ProSieben-Show Staying Alive bringt uns diese Debatte nach Deutschland. Die Rechtsfrage muss eindeutig geklärt werden. Das finde ich extrem wichtig. Ja, also wem gehören die Rechte? Darf man das nicht? Weil sie zentral für die Legitimität von Inhalten und deren Reproduktionsform ist. Hat ProSieben das gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Ansonsten leuchtet mir das Argument aus zwei Gründen nicht ein. Also, ne, dass es moralisch nicht erlaubt ist, es ist verwerflich, es ist moralischen Gründen. Wir sind in der Medienindustrie umgeben von Toten. Wenn wir Serien, Filme, Dokumentationen, Musikvideos, Fotografien, Archivmaterial und so weiter sehen. Es gibt reale Doubles von verstorbenen Musikerinnen, Schauspielerinnen und anderen öffentlichen Personen. Der Tod ist nicht nur ein ständiger Begleiter unseres Lebens, sondern auch der Medienindustrie. Was ist jetzt der gravierende Unterschied, der skandalisiert wird, zu den digitalen Doubles? Neben der Rechtefrage ist unter anderem eine Frage auf diese Frage von Bedeutung. Wie wird die KI-Darstellung verantwortungsvoll gestaltet, um Respekt gegenüber der realen verstorbenen Person zu wahren? Daylight in Your Eyes ist respektlos für Elvis und für niemand anders. ProSieben bzw. die Medienbranche müssen daher proaktiv klare Standards definieren. Rechteklärung, Kennzeichnung, Limitierung, Transparenz. Diese Frage setzt voraus, dass die KI-Nutzung prinzipiell unproblematisch ist. Ich finde deren virtuelle Wiederauferstehung, also von Elvis, Amy Winehouse, Freddie Mercury, nicht respektlos, moralisch bedenklich oder geschmacklos, vorausgesetzt die Rechte und Verantwortungsfragen sind genauso geklärt wie die zuvor erwähnten Standards. Ich finde das Experiment mit KI zu Unterhaltungszwecken zeitgemäß. Allerdings sollte dieses Zeitgemäße eben nicht bedenkenlos angewendet und verwendet werden. Ich finde, das ist mir wichtig allerdings, dass die Anwendung von KI in der ProSieben-Show Staying Alive vollkommen misslungen ist und damit die Show insgesamt. Das Konzept ist eine gemischte Tüte. Musik, Prominente, Wettkampf, Reality, Sensation, Persönliches und Herztöne. Alles mit viel Begeisterung und Fun. In der ProSieben-Show ist Fun aber nicht wie bei Adorno ein Stahlbad, das die Vergnügungsindustrie unablässig verordnet, sondern ein Kitschbad, das Ermüdung, Langeweile und Belanglosigkeit erzeugt. Das wird alles zu schnellem Abschalten und, so hoffe ich, zum Absetzen der Show nach der Ausstrahlung der heutigen zweiten Folge. Wie sagte der Musikmanager Tim Renner vor vielen Jahren so treffend mit Blick auf die Musikindustrie: Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm. Marc, welche Doden graben wir heute aus?
Markus, erstmal zwei sehr große Dankeschön. Dankeschön, dass du dir das angetan hast. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und ich glaube, die Fugis wissen das auch. Und dann danke, dass du so eine Multidimensionalität in der Performance hier reinbringst. Wir werden immer mehr zum Gesangspodcast auch. Ich weiß ja nicht, wie ich es finde, aber irgendwie ist es sehr aufregend. Das ist sehr geil. Ich habe zwischenzeitlich kurz gedacht, wir vermischen die Kategorien und wir sind schon bei irgendwelchen Horrorfilmen. Aber da kommen wir ja gleich erst hin. Also ich finde, um auf einen deiner letzten Punkte anzugehen, auch wenn das moralisch unter Umständen in der Medienbranche nicht verwerflich ist, ich finde trotzdem, diese Sängerinnen und Sänger werden hier zu Wiedergängern wider Willen. Das ist wirklich aus einer künstlerischen Perspektive und das ist für mich der Unterschied. Die werden ja nicht aufleben gelassen, weil sie irgendwie geehrt werden oder weil man Elvis nochmal sehen will, so nach einem Motto immersive Performance, sondern weil sie in so ein Duett reingezwungen werden mit irgendwelchen anderen Musikern, sage ich mal. Für mich ist es ein ganz, ganz großer Skandal, auch nach dem, was du erzählt hast in den Ausschnitten, die ich mir natürlich auch angeschaut habe. Ich finde, das ist irgendwie so TV-Luschen, die hier ans Denkmal pissen von echt großen Künstlerinnen. Du hast hier irgendwie sogenannte Musiker, die sich an Duetten abarbeiten. Das ist, als ob ich mit so einem Filzstift auf ein Ölgemälde kritzel. Das ist einfach Bad Taste in Reinform, muss man echt mal sagen. Also nichts gegen diese Unterhaltungskünstler und Musiker und so, aber wenn du die ganz, ganz Großen hier für so eine billige Show nochmal aufleben lässt und die in Duette zwingst, das finde ich echt ein ganz, 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 ganz doller Bad Taste Move. Und irgendwie auch eine Schändung vom Vermächtnis dieser großen Ikonen. Das ist das, was mich daran so stört. Es geht nicht darum, Elvis nochmal zu erleben. Wenn der seine einzelne Show in Vegas mit 3D und so kriegt und ich möchte mir diese Reproduktion anschauen, okay. Aber dann ist sozusagen, wird das Werk auch als Personenkult und so nicht angegriffen. Aber diese neue Dekontextualisierung von denen, naja, ich finde, es ist eine Frechheit und ich sehe da drin zwei oder drei Perspektiven, die ich interessant finde. Ich sehe da auch eine Analogie zu dem, was wir hier schon mal zu Recht auch verrissen haben, finde ich. Es gibt ja diese sogenannten immersiven Kunstausstellungen gerade immer. Zum Beispiel Van Gogh, wir hatten über ihn gesprochen, tragisches Leben, nie anerkannt nach seinem Tod, berühmt geworden. Und dessen Bilder werden jetzt groß auf Wände und Decken projiziert, schlecht animiert, mit Musik hinterlegt, weil der Zugang irgendwie zu dem Werk fehlt, wird er da irgendwie so karikiert groß aufgezogen. Das ist ein ähnlicher Move, finde ich, dass du diese Kunstform nochmal irgendwie anders hochziehst. Und ich finde, die Motoren sind irgendwie einmal wirtschaftlich klar. Nostalgie ist, glaube ich, gerade in Deutschland einer der größten Unterhaltungsmotoren, die wir haben. Mehr als so eine Zombie-VR-Version davon geht ja kaum. Dann hast du irgendwie so eine moralische, philosophische, keine Ahnung, Ebene, dass du sagen kannst, all das, was, ich denke an den Club 27, an diese berühmten Legenden, die verstorben, die weltberühmt sind, mitunter eben durch diese Endlichkeit. Wenn wir jetzt irgendwie am, keine Ahnung, am Rollator Kurt Cobain und er macht jetzt Schlager heute sehen würden, würde das alles neu kontextualisieren oder eher eine komische Schwurbel-Telegram-Gruppe hätte. Man weiß es ja nicht, aber so ist ja eine Legende. Die Geschichte ist abgeschlossen, die Endlichkeit macht ihn zu dieser Legende und lädt das magisch auf. Und ich glaube, das ist das, was zum Glück auch das Publikum jetzt versteht, dass das dadurch kaputt gemacht wird. Und last but not least ist es natürlich auch, du hast es schon erwähnt, durch die Demografie. Natürlich freue ich mich, wenn alle Altersgruppen irgendwie in dem Pop-Kontext vertreten sind. Aber natürlich wird auch ein ganz, ganz großer Haufen auf junge Nachwuchstalente gesetzt. Scheiß drauf, wir melken das ab, was schon immer ging. Nochmal Elvis, nochmal Whitney Houston. Klar, die waren ja auch echt underground. Die brauchen jetzt nochmal die Bühne. Die hat auch keiner gehört. Scheiß auf die Newcomer. Melk nochmal das ab, was geht. Also von vorn bis hinten absolut Bad Taste und misslungen, wenn du mich fragst.
Absolut. Ich habe mich gefragt, was man dem Publikum für Drogen verreicht hat oder wie viel Geld man dem gezahlt hat. Sie halt wirklich, die sind immer aufgestanden, immer sofort aufgestanden, immer größter Moment, immer Schreien, immer Applaus, immer Ekstase. Und das war so lächerlich, weil du gesehen hast, diese Choreografie, man kennt das ja aus dem Fernsehshows, wie das läuft, da stehen die Leute da, Applaus, aufstehen, kreischen, das wird vorher eingeübt im Briefing. Und das waren dann auch so eben wie KI-Zombies. Ich wusste gar nicht, ob das Publikum echt ist oder ob das nicht ja irgendwelche ja. KI-Installationen sind, wer immer so gut drauf war und die Star. Ich meine, ich denke mal, ich will mir als Musikerin auch so, ich würde mich so schämen, wenn ich dann erzählen müsste, ey, das ist mein allerliebstes Lied immer schon gewesen. Boah, das bedeutet mir so viel. Oh, der hat mich zur Musik gebracht. Diese Mediengeschichten, die einfach nur so berstend sind. Und dann frage ich mich, wer glaubt den Scheiß? Also von daher bleibt noch eins zu sagen. Ignore the ignorant. Mark, bring uns mal in die neue Welt von Tiki-Toki und den Bukka-Tokerinnen. Oder wie die heißen da so.
Ja. Markus, wir lassen jetzt diesen ganzen Scheiß hinter uns, so fade,
ja,
unintellektuelle Popkultur, Quatsch, wir tauchen ein, less Internet, more Intellect, yeah. Wir sind in der Ära der Bookfluencer angekommen. Was soll ich sagen, ich habe einen Artikel genommen als Aufhänger aus der Vogue, da ist auch gleich Kritik mit verbunden, aber es gibt so viele geile Angebote. Tea Time Book Club mit Dakota Johnson, Markus, Service 95 Book Club mit Dua Lipa.
Nein!
Oprah Winfrey.
Nein!
Reese Witherspoon.
Natalie
Portman.
Nein!
Von diesen Ikonen
geil.
Kannst du dir jetzt Buchtipps geben lassen.
Wow.
Und wie die sind, das gucken wir uns jetzt an.
Geil!
Zwischen Fakten und Fiktionen. Bücher.
Ja, Markus, liebe Fugis, wir sprechen über... Es wird vollmundig überall als neue Ära angekündigt. Wir warten mal den Sommer ab, was danach noch übrig ist. Auf jeden Fall gibt es einen neuen Trend auf sozialen Netzwerken, auf Instagram, auf TikTok und auch im Podcast-Business, nämlich die sogenannten Bookfluencer. Und da rede ich jetzt nicht über die Dennis Schecks und den Nachwuchs von Dennis Scheck, die sich ernsthaft seit Ewigkeiten mit Büchern auseinandersetzen, sondern... Wir wissen das, die Verlage scheißen immer auf den größten Haufen. Es geht natürlich um Leute, die eine Personenmarke sind, die weltberühmt sind, die eine Riesenfollowerschaft haben und die jetzt ein neues, verzeiht meinen Zynismus, ein neues geiles Accessoire entdeckt haben, nämlich Bücher. Sehen super sexy aus, kannst du unterm Arm tragen, kannst du als Accessoire im Café gut stylen, es ist einfach ultra hot und darum geht's. Es gibt Bookfluencer, es sieht mega hot aus, so Papier unterm Arm, richtig gut. Wir steigen mal ganz kurz in diesen Text ein. Es gibt einen Trendwechsel in der sogenannten, und ich finde, dieser Artikel ist informativ, aber ordnet das so zynisch, wie er ist und so hohl, wie er ist, natürlich schon richtig ein. Es wird hier nur über die sogenannte Creator Economy gesprochen. Das heißt, wir sind schon mal aus jeglichen Kontexten der Kultur, der Bildung, der irgendwas raus. Es geht um Brands und Creator Content und Creator Economy. Also es geht mal wieder um die Vermarktung und um Influencer sein. Und es gibt einen großen Trend. Es gibt immer mehr AI-Content, also Slop, wir sprachen schon drüber, diese billigen Trash-AI-Content. Und scheinbar haben tatsächlich auch Nutzerinnen langsam die Schnauze voll davon. Es wird alles recycelt, es wird mit Empfehlungen und neu aufgewärmten Sachen geflutet. Vor allen Dingen in der Gen Z gibt es da so eine Müdigkeit drüber. Und da gibt es jetzt in den sogenannten Creatoren, also den Leuten, die Inhalte für soziale Netzwerke ausschließlich erstellen meistens, statt schönem Lifestyle einen neuen Trend, und zwar Wissen. Expertise, kulturelle Einordnung. Und diese sogenannte Intellectual Influencer oder ein Subgenre davon, eben die Bookfluencer, die gewinnen ganz, ganz viel Aufmerksamkeit. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, da sind natürlich große, große Namen mit dabei, die alle, ich sag mal, noch keine großen intellektuellen Verdienste vorher hatten. Was ich finde überhaupt nicht schlimm ist, geile Musik, geile Schauspielerei, alles gut, alles legitimer Platz am Kosmos der Unterhaltung und der Popkultur, aber das reicht nicht mehr, man muss auch richtig schlau sein und das passiert hier jetzt. Und da gibt es den sogenannten Hashtag BookTok, da bin ich, wo es du meintest, bei TikTok zum Beispiel, aber auch Instagram und alle sozialen Netzwerken sind natürlich voll davon. Es gibt so eine Art, ja, ich weiß gar nicht, ob man das als neuen Influencer-Typ betiteln kann, weil du hast es an den Namen schon gemerkt, das sind ja Leute, die für andere Sachen auch schon eine große Reichweite haben. Es ist eher eine Reaktion auf das, was Social Media geworden ist, so eine Art anti-intellektuelle Reizüberflutung. Richtig viel Trash in maximaler Frequenz von AI generiert und so kognitive Arbeit abkürzen oder gar abschaffen und alles auf Werbemaßnahmen und die Ökonomie zugeschneidert ist. Ja, und da gibt es dann eben jetzt die Gegenbewegung. Interessant bei diesem Vogue-Artikel, den ich auch verlinken werde, ohne Leseempfehlung, aber für Kontext, ist, dass natürlich gleich es darum geht, wie Brands diese intellektuellen Creator nutzen können. Da werden dann Beispiele genannt, wie das schön inszeniert wird. Ich hatte mich in einem anderen Kontext mal mit unter anderem der Vermarktung von Montblanc auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob wir da auch kurz drüber sprachen. Das ist was Ähnliches. Da verkommt sozusagen diese, zumindest die visuelle Fassade von einem intellektuellen Leben mit Büchern, mit Notizen, mit handschriftlichem Arbeiten, mit dem Füller als Symbol für vielleicht eine intellektuelle Auseinandersetzung oder einer geistigen Auseinandersetzung, was komplett zur Kulisse. Wir haben irgendwelche Celebrities, die im perfekt gestylten Kaschmir-Pullöverchen auf den Couchen lümmeln und da so ein Montblanc sich angesteckt haben. Und das ist, glaube ich, eine der beispielhaften Brands, die das schon machen, die erkannt haben, dass sich intellektuell zu inszenieren irgendwie einfach auch ein geiles Marketing ist und dass so eine Art, ja, Autorität damit einhergeht, als Creator zumindest, und dass du eine neue Geschmacksrichtung am Ende des Tages damit bespielen kannst. Ich finde, um meine Einschätzung oder meine Haltung dazu zu geben, ich finde, da ist auch ein Stück weit was an eine Stelle einer neuen Kulturkritik fast tritt. Und ich finde total interessant, ich habe mir diese Kanäle angeschaut, Dua Lipa hat da irgendwie auch Video-Interviews, Podcasts zu diesen Büchern, die konnte ich mir nicht alle anschauen. Aber das Interessante ist, dass die jetzt in gewisser Weise sich ja mit diesen Büchern auseinandersetzen, aber das ist natürlich ein sehr schmaler, sehr kleiner Kanon. Da sind entweder sehr zeitgeistige Bücher drin, die sich mit Themen, die sowieso in Hashtags gerade Trenden beschäftigen, oder eben ganz, ganz populäre Bücher von populären AutorInnen. Also wirklich jetzt keine Tipps von Dingen, die du noch nie gehört hast. Die sind in allen Top 100 Büchern Leseempfehlungen, was man gelesen haben muss, drin sozusagen. Ich finde die deswegen durch die Bank weg ziemlich konservativ. Also es ist nicht so, es gibt natürlich immer wieder Künstler und Kreative, die Sachen empfehlen. Ich denke an Werner Herzog, an Nick Cave in seinem Red Hand Files und so. Die empfehlen wirklich seltsame, nischige, mutige Sachen auch teilweise, die man sonst nicht finden würde. Das ist ein Kontext, den finde ich total interessant. Was hier auf diesen meisten Buchclub-Sachen empfohlen wird, kannst du dir auch in 3 Klicks ergoogeln sozusagen. Aber das Interessante für Brands oder überhaupt die Ökonomie dahinter finde ich, dass irgendwie erkannt wird, dass du mit Reichweite und Geld noch kein kulturelles Kapital kaufen kannst. Und das wird hier gerade über diese Krücke versucht aufzubauen. Das finde ich auch extrem interessant, bin da auch im Austausch mit verschiedenen Leuten. Ich denke, als Prognose für Fugengold, das wird uns öfter begegnen jetzt gerade noch, diese Verschiebung, auch vielleicht dieses Auftauchen von, ich sag mal im weitesten Sinne, Kultur als Kulisse, das wird ein großer Trend werden. Und deswegen bin ich mal gespannt, was passiert. Auf jeden Fall von mir gibt's hier schon mal, ich weiß, wir sprechen nicht mehr in diesen Kategorien, trotzdem aus meiner Stelle, aus der Vergangenheit, die Verachtung für den Bookfluencer-Trend. Und natürlich die Frage an dich als jemand, der natürlich hart arbeitender Wissensarbeiter ist, der Bücher schreibt und da sich wirklich noch, weißt du, wenn du vor einer Bücherwand stehst, hast du die gelesen. So verrückt das klingt, Fugis, so ist das noch. Mal gucken, wie das in Zukunft eingeordnet wird. Das könntest du viel leichter haben, aber jetzt mal im Ernst, wie siehst du das? Ist das, Siehst du das als so eine Art Community-Raum? Ist das wirklich nur eine Werbeform oder meinst du, es hat wirklich, oder liest du da auch so eine Art Gegenbewegung gegen AI-Slop raus als irgendwas, wo vielleicht Glaubwürdigkeit oder Ambition dahinter stecken könnte?
Zwei Sachen. In den geistlosen Zeiten wird der Geist zum Stilaccessoire. Das ist das Erste, was ich darin sehe. Und das Zweite ist, es ist halt natürlich ein Community-Raum, weil in Zeiten der sozialen Isolation, der Angst, der Härte, der Bedrohung sucht man halt diese neue Coziness. Und diese neue Coziness kann man wunderbar im Netz finden. Und dann ist auch die Natalie so nice, so smart, so gorgeous. Natalie Portman, she recommends her a book, yeah, she really loved it. It was such a deep dive in the ground of our existence and yeah, bla 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 bla. Also, es ist halt deep, ne, das ist halt geil und dann sitzt du halt in Mitte und bist in so einem Café und dann, ja, dann schaust du wie mit Hölderlin, um Hölderlin zu zitieren, fernhinsinnend im Father Carpenter in den Innenhof und, bitte nochmal das da mit dieser Hafermilch, also ja, das hat mich auch berührt. Also bei diesem Gedanken ist die Hafermilch, hat dann so meine Gedanken verflüssigt und dann bin ich so ganz geschwommen auf der Welle der Bedeutungsproduktion und dann habe ich mein Blick hat sich dabei getroffen und da war jemand anders und der hatte halt kein Buch, ne? Der hatte nur so eine Herr von Eden-Tüte mit so einer Krawatte und dann habe ich gesagt, ey, come over und dann ist er overgekommen und so, ne? Und dann hat er gesagt, hey, what's going on? Und ja, dann habe ich gesagt, hey, read a book, because a book is a new world. And also, es ist so, in Berlin ist es so, also bei uns in Berlin, ich weiß nicht, warum du dich da so lustig machst, es ist einfach so, es setzt einfach die Leute zusammen, es bringt sie zusammen, es gibt dann der Welt, der Oberfläche eine neue Tiefe, ey, lasst uns das alle machen, lasst uns alle auf dieser Welle surfen, lasst uns alle so ein Buch mal in die Hand nehmen, schon schön so in unsere Jutebeutel stecken und dann sagen, hello, it's a book, it's me, and who are you? Hey, join me, let's sing together, the world is great. Ja, mach nicht jeden Scheiß mit, der da draußen im Internet ist, Leute.
Ich liebe es. Wir hatten schon so viele Gruselmeldungen heute, mein Lieber. Wir kommen aber jetzt eigentlich erst zur Gruselkategorie. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es dir im Vorfeld erzählt. Ich bin sehr gespannt, was ihr berichten werdet. Denn ich war ganz begeistert von diesem Trailer. Ich kann hier Geständnis. Seitdem ich ein kleiner Junge bin, finde ich Grusel und so natürlich richtig gut. Mumiengrusel fand ich schon immer extrem spannend. In irgendwelchen dunklen Schächten so eine eingewickelte Mumie, so eine Art Zombie-Sonderedition. Ich bin sehr gespannt, wie dieser neue Film ist.
Also du Mumien-Fan, Sarah, also die Sarah, die Fugengold-Sarah, die Kulturwissenschaftlerin Sarah, Deborah, Reininghaus und ich waren im Kino und haben für euch Lee Cronins Horrorfilm The Mummy gesehen. Lee Cronins The Mummy ist ein US-amerikanischer Horrorfilm, der am 16. April 2026 in die Kinos kam und eine düstere, brutale Neuinterpretation des klassischen Mumienstoffes bietet.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Die deutsche Altersfreigabebehörde hat den Horrorfilm Lee Cronin's The Mummy ab 18 Jahren freigegeben. Gleichzeitig wurde entschieden, dass der Film nicht zur Vorführung an sogenannten stillen Feiertagen geeignet ist. Historisch gesehen verhängte die FSK in den 1950er Jahren bis 1970er Jahren häufig das Feiertagsverbot, wodurch mehr als die Hälfte der Filme auch mit niedriger Altersfreigabe nicht an den sogenannten stillen Feiertagen, also etwa Karfreitag oder Allerheiligen, gezeigt wurden. Im Jahr 2025 war mit Terrifier 3, Sarah und ich lieben diesen Film, wie die Terrifier-Reihe, großartig, nur ein Film von diesem Verbot betroffen. In den 2020er Jahren insgesamt lediglich 9 Titel. Mit Lee Cronin's The Mummy ist 2026 der erste Film, der dieses Verbot erhält. Bestimmte Bundesländer können religiöse Feiertage wie Karfreitag zu stillen Feiertagen erklären, sodass an diesen Tagen nur Filme mit einem ernsten Charakter gezeigt werden dürfen. Das bedeutet, am Karfreitag und je nach Bundesland weiteren Tagen wie Allerheiligen dürfen Filme mit Feiertagsverbot nicht öffentlich ins Kino gelangen. Das Verbot gilt ausschließlich für öffentliche Kinoverführung, Streaming, DVD-Schau und so weiter. Ist natürlich erlaubt, solange Wolfram Weimer uns dann nicht jemand nach Hause schickt und sagt, Leute, nein, ich nehme euch die Blu-ray weg und das läuft nun gar nicht. Sarah, wird euch alles weitere zum Film berichten, weil sie ist die totale Horror-Expertin von uns beiden.
Wir machen weiter. Nach den No Angels geht's weiter mit Horror. Was habe ich mich gefreut, als New Line Cinema, Blumhouse und Atomic Monster eine Neuverfilmung des Klassikers von 1932 ankündigten, von dem ich ein wirklich großer Fan bin. Gleichzeitig war ich aber auch irritiert, dass Mumien tatsächlich nochmal wiederkehren sollten. Seit 15 Jahren, die ich mich mit Horrorfilmen jetzt nicht mehr nur privat beschäftige, habe ich mich nämlich mehrfach zu der, wie ich jetzt weiß, steilen These hinreißen lassen, dass Mumien wirklich over sind. Nicht zurückkehren würden. Niemals. Und jetzt gleich diese große Mainstream-Produktion. Aber schauen wir mal genauer drauf. So kurz wie möglich eben zur Story. Die kleine Katie, Tochter eines US-amerikanischen Paares, verschwindet während eines Arbeitsaufenthaltes des Vaters spurlos in Ägypten. Wir als Publikum aber wissen zu diesem Zeitpunkt schon um ein Gespräch mit einer mysteriösen Frau am Gartenzaun. Hey, ihr Name ist die Magierin, die sie mit Süßigkeiten und einem wahnwitzig roten Apfel lockt. Das Ergebnis ist die Entführung des Mädchens durch eben diese Frau. Obwohl Charlie, der Vater, der fremden Frau samt seinem Kind noch hinterherjagt, verschwinden die beiden in einem sich plötzlich auftürmenden Sandsturm apokalyptischen Ausmaßes. Die ägyptische Polizei verdächtigt zunächst erstmal die Eltern. Da werden Erinnerungen wach rund um das Verschwinden von Madeleine McCann. Und tut in der Folge nichts, was das Mädchen zurückbringen könnte. Nach 8 langen Jahren, dann erhält die Familie plötzlich einen Anruf. Ein Flugzeugabsturz hat sich ereignet. Aus dem Flieger fiel seine antike Ladung. Darunter ein Sarkophag. Katie war da drin. Die Eltern sollen kommen und sie nun zurück in die Familie holen. Zu beachten sei, dass das Mädchen katatonisch sei. Wer hier fest im Genresattel sitzt, weiß, dass genau dieser Zustand auch der von Michael Myers aus Halloween ist, in seiner Zeit im Sanatorium. Und das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Wenn ihr auch nun fragt, wie man auch in einem fantastischen Szenario wie in diesem Film 8 Jahre in einem geschlossenen Sarkophag überleben soll, so muss ich euch sagen, seid ihr die Einzigen, die das fragen. Niemand in der Filmnarration fragt danach. Der Aggregatzustand von Katie also bleibt unbekannt. Lassen wir das. In den USA angekommen, verhält Teenager-Mumien Katie, die man in ihr Kinderzimmer gesteckt hat, sich zunehmend seltsam. Sie verletzt sich selbst und trachtet ihren Familienmitgliedern bösartig nach dem Leben. Kurzum, alles, was ihr eigentlich von einer James-Wan-Produktion ebenso erwartet. Inklusive einem Ausgang, der, ja, oh je, befürchten lässt, dass ein weiterer Teil folgen könnte. Schauen wir kurz auf perlentaucher.de. Michael Kienzel schreibt dort am 16. April, ich zitiere ihn, was fehlt, ist eine ordnende Vision. Der größte Schwachpunkt ist das von Cronin selbst verfasste Drehbuch. Der Film reiht Versatzstücke, die irgendwas, ja eigentlich mit Zombies und Besessenheit zu tun haben, aneinander, eignet sie sich aber nicht an. Ein wenig fühlt sich The Mummy manchmal wie ein Moodboard an, auf dem erstmal wahllos Ideen versammelt werden, die noch zu keiner Geschichte verschmolzen sind. Zitat Ende. Ich schließe mich der Kritik hier an und würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es sich eigentlich um keinen genuinen Mumienfilm handelt. Ich komme aber zu meinen weiteren Kritikpunkten an dem Film. Vorab, man kann den Film allegorisch lesen, als ein Stück darüber, wie es ist, wenn ein verschwundenes Familienmitglied unerwartet zurückkehrt. Was dies mit den Emotionen einer Familie so macht, wie diese mit Krankheit und Verfall umzugehen bereit sind. Oder ob man sich die Frage danach stellen darf, ob es eigentlich nicht doch besser gewesen wäre, das mehr als deviante Mädchen wäre doch bloß verschwunden geblieben. Man kann auch darüber nachdenken, wie aus netten Kindern, sagen wir mal, plötzlich schwierige Teenager werden. Und ob das Niltal, in dem der Sarkophag eigentlich fest hätte stehen bleiben sollen, erst aufgrund des Klimawandels umgestaltet werden muss. Tun wir das aber nicht, bleibt bei dem Film irgendwie immer noch Folgendes übrig. Visuell ist der Film ein Spektakel, das regelmäßig in den Body-Horror abdriftet. Aber genau darin seine oftmals auch komische Wirkung entfaltet. Da lässt sich die Haut derart mürbe geworden in Fetzen abziehen, dass man sich schwört, sich in Zukunft wirklich häufiger einzucremen. Gebisse der Großmutter fliegen durch die Zimmer und sehen, dann in den Mund eines Kindes eingesetzt, nur grotesk aus. Für mich aber leider ohne Angst und Schrecken, sondern mit Humor. Einige werden das mögen, meiner Ansicht nach aber fügt sich das nicht ein in die möchtegern mythische Haltung der Story hinter dem Mumienkult, die Lee Cronin hier zusammen fantasiert hat und deren Kern der sogenannte Nasmaranian bildet, ein fiktiver antiker Dämon. Damit sind wir beim Thema, wie dieser Film eigentlich Kultur und Religion verhandelt. Als Horrorfilm muss The Mummy hier nicht historisch genau sein oder ähnliches. Ich finde es aber schon mehr als bedenklich, welche orientalistischen Bilder von Zauber, Magie und Boshaftigkeit hier auf der ägyptischen Seite vorgefunden werden. Wenn die ägyptische Ermittlerin erst ihren Hijab ablegen muss, um endlich der guten Sache, nämlich der Rettung des amerikanischen Mädchens nachzukommen, dann ist das kein Zufall. Lustiger anzusehen ist dann schon, wie die katholische Großmutter, die mittlerweile bei der Familie lebt, mit ihrem christlichen Gebet scheinbar keine Chance gegenüber dem altägyptischen Fluch hat, ja selbst ihre eigene Beerdigung zur Farce wird. Am allerschlimmsten aber, wirklich, ist das Ende des Films. Denn der Familienvater liebt seine Tochter natürlich so sehr, dass er sich bereit erklärt, den Fluch statt ihrer zu übernehmen und sich dann mal für unbestimmte Zeit in den Sarkophag verzieht. Hier haben wir schon mal ein halbes Happy End. Ich muss sagen, da wäre es für mich schon genug gewesen. Aber auch hierfür muss noch eine Lösung gefunden werden. Wir wollen die Kernfamilie ja wieder vereint sehen. Und was bietet sich da eigentlich Besseres an, als die böse ägyptische Entführerfrau zu opfern, um den All-American Daddy wieder frei zu bekommen? Marc, was brauchst du eigentlich als Anspruch? Was stellst du als Anspruch an eine Neuverfilmung eines Horrorklassikers, um wieder zum Leben erweckt zu werden?
Also, erstmal vielen Dank für diese schöne Zusammenfassung und Einordnung. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob meine Vorfreude erhalten geblieben ist für diesen Film. Ich werde ihn, glaube ich, trotzdem schauen, allein für diese Gebiss-Szene, die klingt fantastisch. Remakes, ey, ist immer wahnsinnig anspruchsvoll, finde ich. Es gibt Remakes, die braucht es nicht. Es gibt Remakes, die machen Freude ob der neuen Technik. Also da bin ich manchmal ganz schlichten Gemüts, wenn der Film sehr, sehr gut war und du kannst ihn einfach neu auflegen, aber in der Technik, der Brillanz, der neuen Erzähltempo oder so einarbeiten, finde ich auch gut. Und alles andere, das klang aus deiner Kritik vor allen Dingen raus, dass diese Story eben moodboardartig fetzenweise geblieben ist. Ich finde ansonsten den Ansatz total schön zu sagen, was an dem Originalfilm ziehen wir uns raus und spinnen wir weiter. Also was ist das für ein Fluch? Woher kommt der? Was passiert, wenn dieser Fluch jetzt eben nicht aus der 60er-Jahre-Verfilmung oder wann auch immer in Ägypten bleibt, sondern wir den in die fucking US-amerikanische White-Fans-Kernfamilie stecken und das Massaker in Missouri draus machen oder was auch immer so. Ich finde den Gedanken schon schön. Schade, dass es hier nicht geklappt hat. Aber ja, es gibt für mich viele Möglichkeiten, das zu machen. Offensichtlich hier leider misslungen. Ich bin nämlich... Ich habe Terrifier am Anfang genannt. Ich finde, der hat ja ein ganz, ich weiß nicht mal, ob man das Humor nennen kann, aber der ist ja unfassbar brutal und düster und böse und so, aber hat so eine seltsame Art von Humor.
Eindeutig.
Ob man die jetzt selber mitlachen kann oder nicht, aber hat er. Und da funktioniert das. Und ansonsten ist das aber ein ganz, das ist, glaube ich, der Drahtseilakt, sonst immer Horror und Humor irgendwie zu verbinden. Ja, das ist schwierig.
Ich finde es schön, dass du gesagt hast, dass die Komposition irgendwie fetzenweise funktioniert. Das kann ich bestätigen. Also schau ihn dir an. Ich würde mich dir anschließen. Und was du gerade nochmal herausgestellt hast, auch anhand des Beispiels von Terrifier, ist einfach, dass es ein Novum braucht. Das bedeutet, du hast neue Möglichkeiten, seien die technischer Art, sei es, dass du aber eine neue Vision eines Films hast. Irgendwas muss das Novum darstellen. Und wenn du da eben nur partiell was anbieten kannst, ohne was Neues zu schaffen, ne? Also das Kreieren gelingt einfach nicht, sei es mit einer neuen Ästhetik, sei es mit veränderten Rahmenbedingungen, weil einfach nichts neu daran ist, dann muss man sich fragen, ob es nicht einfach nur um seiner selbst willen geschieht.
Total, total. Ich meine, ja, und das gilt ja nicht nur für das Genre. Ich meine, noch zwei Mission Impossibles mehr und es wird automatisch ein Mumienfilm. Insofern, mal gucken, was noch
vielleicht
passiert.
Vielleicht auch John Wick. Ja, aber genau. Lassen wir das.
Sarah, vielen Dank für deinen Beitrag. Ich genieße es immer sehr, wenn du was mitbringst. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Ja, liebe Fugis, wir sind am Ende dieser horridablen Sendung. Bevor wir aus der Sendung herausgehen, möchten wir wissen, Fugis, wollt ihr mehr Lieder? Wollt ihr mehr Songs? Wollt ihr, dass Fugengold eure Musikshow wird und Marc und ich für euch die Hälfte der Sendung lang singen? Denkt drüber nach, schickt uns Nachrichten, meldet euch, lasst es uns wissen. Und Marc, du hast die große Ehre, die letzten heiligen Worte, den Fluch zu sprechen. Bitte.
2, drei, vier, Fugis, bleibt golden.
Bleibt golden, yeah!
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfiehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.